Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Buch Josua im 3. Kapitel. Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und Josua sprach zu den Priestern: Hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, die Bundeslade tragen, und sprich: Wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten: Herzu, hört die Worte des Herrn eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde wird vor euch hergehen in den Jordan. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir erleben im Predigtwort für diesen ersten Sonntag nach Epiphanias mit, wie das Volk Israel das Ziel seiner Wege erreicht. Das Ziel seines Durchzugs durch die Wüste. Das Ziel, das sie seit einem Menschenleben vor Augen hatten, im gelobten Land, in dem, was ihnen Gott versprochen hat. Und da gibt es jetzt noch ein einziges, letztes, natürliches Hindernis sozusagen, die letzte Barriere vor Erreichen des Landes Israel, das ist der Jordan. Das ist nicht zu verstehen wie der Grenzfluss Rubikon für einen Cäsar oder so. Das ist nicht so, dass es kein Zurück gäbe, sobald einmal der Jordan überschritten ist. Das ist nicht so, dass das der Schicksalsfluss der Israeliten wird, sozusagen. Es gibt schon lange kein Zurück mehr. Im Grunde, seit sie das Schilfmeer hinter sich gelassen haben. Es gab noch nie ein ernsthaftes Zurück zu irgendwelchen geträumten Fleischtöpfen in Ägypten. Und 2,5 Stämme werden anschließend, wenn alles sonst geregelt ist, diesseits des Jordans wohnen. Die ziehen aber mit rüber, um zu helfen, dass die anderen auf der anderen Seite in Israel zurechtkommen. Es scheint mehr um die Frage zu gehen: Wie kommen wir da an, wo der Herr versprochen hat, uns hinzuführen? Zur Zeit Moses waren sie schon mal fast da. Sozusagen nahe dem verheißenen Land, und dann hat Mose Kundschafter vorausgeschickt. Und ob das eine glänzende Idee war, wird man beurteilen können vielleicht. Jedenfalls, die Kundschafter kamen zurück mit der erschreckenden und beunruhigenden Botschaft: Dieses Land, das uns Gott da versprochen hat zu geben, dieses Land, auf das hin wir unterwegs sind, da ist uns alles 2 bis 3 Nummern zu groß. Die Kundschafter bringen mit eine sagenhaft gigantische Weintraube. Fantastische Voraussetzungen für Ernte und Versorgung. Und sie bringen gleichzeitig mit die Botschaft: Die Soldaten, die das Land verteidigen, die sind im Verhältnis genauso groß wie die Weintrauben. Das ist nichts für uns schwache, hilflose Israeliten. Wie kommen wir da an? Und dann bleibt das Volk Israel eine ganze Zeit in der Wüste unterwegs. Alles 2 bis 3 Nummern zu groß für uns. Und nun ist Mose abgelöst durch Josua und verstorben. Und nun gibt es einen neuen Versuch, mit Gottes Geleit und Führung ins gelobte Land zu kommen. Und auch Josua lässt Auskundschaften. Er schickt 2 Leute voraus nach Jericho. Und seine Leute werden beinahe geschnappt. Sie werden erkannt und sozusagen die Polizei, die Regierung von Jericho sagt, da stimmt doch was nicht mit diesen Fremden, die da offensichtlich nachschauen sollen, wie man die Stadt am besten erobern könnte. Rahab, die den beiden hilft, bleibt nachher dann gleich bei den Israeliten. Sie gehört in die Ahnenreihe unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Matthäus erwähnt neben den männlichen Vorfahren auch ein paar wenige Frauen. Und das sind immer so die, wo man aus gutbürgerlich-israelitischer Perspektive sagen könnte, na ja, und da gehört die Rahab dazu. Eine, die geholfen hat damals, dass Gott mit seiner Verheißung ans Ziel gekommen ist, dass das Volk Gottes sein Ziel damals erreicht hat. Und deren Beitrag unverzichtbar ist. Ohne die Mütter geht die Generationenfolge halt nicht weiter. Unverzichtbar ist dafür, wie und unter welchen Umständen Gott Mensch wird in Jesus Christus. Aber das ist eine andere Geschichte. Es geht beim Einzug in das gelobte Land darum, dass das Volk Israel nicht so heimlich einsickern muss. Nicht so zu Fuß einzeln sich durchschleichen, irgendwie den Jordan überqueren. Dazu sind es auch zu viele, dass man das hätte unauffällig gestalten können. Es darf auffallen. Der Herr wird Wunder unter euch tun. Das wird dem Volk angekündigt. Und für Josua und für die Israeliten verbindet sich das mit der tröstlichen Zusage für alle schwierigen weiteren Schritte. Also wenn ich eine Figur im Alten Testament überhaupt nicht beneide, dann ist das der Josua. Der übernimmt die Nachfolge von Mose. Damit kann man sich eigentlich im Grunde nur blamieren. Von dem, der das Volk auf Gottes Geheiß und mit Gottes Hilfe aus Ägypten in die Freiheit geführt hat. Das übernimmt als Erbe Josua. Und er hat damit die Aufgabe, nachher das Land Israel so auf die verschiedenen Familien zu verteilen, dass möglichst hinterher alle bedient und zufrieden sind. Und das ist menschenunmöglich. Das geht gar nicht. Das kann einer nicht zufriedenstellend schaffen. Nicht mal so, dass er vor sich selber sagen kann, das Mögliche habe ich aber doch getan und geschafft. Josua kriegt die Zusage, Gott geht mit. Wie er mit Mose war, so auch mit Josua. Das ganz ausdrücklich. Es ist der legitime Erbe dieser Aufgabe, mit der Gott ihn betraut und für die Gott ihn zugerüstet hat, bei der Gott ihm hilft und ihn begleitet. Aber nicht nur der charismatische Anführer, sondern das ganze Volk erlebt die tröstliche Zusage, Gott bahnt auch für alle weiteren schwierigen Schritte den Weg. Und wie er den Weg bahnt, das erleben die Israeliten nun ganz wunderbarerweise. Wie rückt man ein als ganzes Volk in ein fremdes Land, in dem man sich noch nicht geeinigt hat mit denen, denen es eigentlich früher gehört hat, die es jetzt zu übergeben haben an die Israeliten. Keine Kundschafter, keine militärische Patrouille voraus. Nicht erst mal die Lage aufklären, sondern die Priester als Erste treten in den Jordan. Und keineswegs irgendwie kampfbereit, sondern in friedlicher und in feierlicher Prozession tragen sie die Bundeslade. Diese Kiste, die als Mittelpunkt des Heiligtums dient, diesen Holzkasten, in dem eigentlich nichts ist, für menschliche Augen wahrnehmbar. Ein paar freundliche Erinnerungsstücke. Ein bisschen Erinnerung daran, wie Gott in der Wüste sein Volk wunderbar versorgt hat mit Brot vom Himmel. Ein Krug Manna wird mitgeführt zum ewigen Andenken. Tafeln mit Geboten haben die Israeliten dabei. Ganz knapp und kurz formuliert der Wille Gottes für die Zeit der Wüstenwanderung und für die Zeit im Land Israel und für alle Zeit. Das bleibt ja. Dafür sind die Gebote äußerst knapp und äußerst wenige. 10 Stück reichen erstmal aus, um das Nötigste zu regeln fürs Verhältnis zwischen den Menschen und ihrem Gott und das Verhältnis der Menschen untereinander. Und ganz heimlich wird dabei auch geklärt, wie die Menschen mit sich selber gelingend zurechtkommen können. 10 Gebote. Wir haben, glaube ich, über 10.000 Rechtsvorschriften, die für jeden Einzelnen von uns gelten, ob wir die nun kennen oder nicht. Egal, wie wir im Leben unterwegs sind. Die Priester mit der Bundeslade gehen vorweg. Und es geht zumindest im Moment nicht um ein Durchkämpfen, sondern darum, dass Gott den Weg frei macht. In feierlicher Prozession nimmt Israel Besitz von dem Land, das Gott ihnen schenkt. Das wird erlebbar bei diesem Durchzug durch den Jordan. Und nichts, überhaupt nichts, keine Macht der Welt darf die Israeliten daran hindern. Nicht mal nasse Füße kriegen sie beim Durchzug durch den Jordan. Dabei wäre das unter Umständen doch vielleicht hinnehmbar gewesen, auf natürlichem Wege überzusetzen, Flöße zu bauen, mit Booten oder wartend oder schwimmend ans andere Ufer zu kommen. Man hätte sich da verständigen können. Aber Gott will diesen Triumphzug. Und Gott macht damit deutlich, er geht voraus. Er bahnt den Weg. Er schenkt Israel die Grundlage fürs weitere gelingende Leben. Und das ganze Volk, neben den Priestern mit der Bundeslade, trockenen Fußes durch. Wunderbar. Beeindruckend muss das gewesen sein. Möchte ich auch gerne mal erleben, ist mein erster Impuls. Und dann erinnere ich mich. Manchmal ist es ja so, dass Gott für uns wunderbar das Wasser aufstaut, sozusagen, damit wir einen gangbaren Weg unter den Füßen haben, wo man eigentlich keinen verlangen und erwarten könnte. Anschließend, nachdem das ganze Volk durch ist, errichten die Israeliten auf ihrer Seite vom Jordan ein kleines Denkmal. Sie heben Steine auf von der Stelle im Flussbett, wo man normalerweise gar nicht dran kann, wo die Priester gestanden haben. Mit der pädagogischen Absicht, dass die Kinder und Enkel und Urenkel irgendwie diesen Steinhaufen da am Ufer sehen, gelegentlich, und dann nachfragen können, und dann hat man Anlass, Auskunft zu geben, wie das eigentlich angefangen hat, damals mit dem Volk Israel im Land Israel. Manchmal staut Gott für uns wunderbar das Wasser auf. Manchmal können wir dann Steine aufheben und aufrichten, als Denkmal zur Erinnerung an das, was Gott uns geschenkt, was Gott für uns getan hat. Manchmal sind wir im Leben völlig unerwartet, trockenen Fußes durchgekommen, wo man dachte, es ist vorbei, es geht nicht mehr weiter, es gibt keinen Weg, ich habe keine Zukunft mehr. Und man hatte doch Zukunft. Und Gott hat Zukunft gegeben und den Weg gebaut und errichtet und getrocknet und gangbar gemacht. Wunderbar. Manchmal macht man sich auch ein bisschen die Füße nass. Das kann ja auch unter Umständen ganz nett sein. Konfirmandengruppe, in der Zeit, in der Konfirmandengruppen noch Wanderungen unternahmen, macht eine Wanderung im Mittelgebirge und kommt vorbei an einem Bachlauf, das heißt nicht vorbei, sondern da geht ein Steg drüber, wie sich das gehört für Wanderwege innerhalb von Deutschland. Und einer von den Pfarrern hat irgendwie Lust, einen kleinen Scherz zu machen und sagt zu einem der Konfirmanden, geh doch durchs Wasser. Und dann sagt der Konfirmand, mach ich, wenn Sie mitgehen. Das nächste, was die erstaunten Teilnehmer an der Freizeit beobachten können, ist, dass Pfarrer und Konfirmand sich ihrer Wanderschuhe und der Socken entledigen, die Hosenbeine aufrollen und durch diesen Bach waten. Man könnte sagen, völlig überflüssigerweise, es gibt doch den Steg. Mit nassen Füßen, die aber schnell wieder trocknen, wird dann am anderen Ende die Wanderung fortgesetzt. Manchmal ist es nicht so schlimm, wenn man sich ein bisschen die Füße nass macht, wenn man nur weiß, das passiert nicht mehr allein. Ich warte nicht als Einziger durchs Wasser, sondern da geht einer mit. Und besser als ein Konfirmand oder ein Pfarrer ist natürlich, wenn ich weiß, da geht mein Heiland mit. Der Herr Jesus ist mit mir unterwegs. Und dann gibt es Wegstrecken und Situationen, da kriecht man triefnass und leicht unterkühlt am anderen Ufer irgendwie aufs Schilf und zieht sich da aus dem Uferbewuchs. Und der eigene Weg war nicht wahrzunehmen. Es war nicht im Entferntesten vergleichbar mit dem Triumphzug der Israeliten da durch den Jordan. Es war keine Prozession, sondern man ist gerade so irgendwie mit knapper Not am anderen Ufer angekommen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, uns gilt die Verheißung, die der Josua hört, in unserem Bibelwort genauso. Wie mit Mose, so ist Gott mit euch unterwegs. So begleitet er dich. Warum gilt das uns? Weil der Herr Christus es uns nach Ostern zugesagt hat. Seither keinen Schritt ohne ihn. Seither keine Minute, ohne dass er bei uns wäre. Seitdem geht er mit, wie mit Mose, so mit dir und mit mir. Und das erweitert unser Heiland noch um die schönen altmodischen Worte, alle Zeit und alle Wege. Ob er das Wasser staut, damit wir wunderbarerweise trockenen Fußes durchkommen, oder ob er mit uns durchwartet, sozusagen Hand in Hand, oder ob er uns womöglich auch trägt. Und dann bleiben meine Füße trocken, aber er wartet durch die Pampe. Das ist unterschiedlich. Aber Christus geht mit. Und das gibt uns einen gangbaren Weg unter die Füße. Christus geht mit und das hilft uns, das Ziel unseres Lebens mit ihm zu erreichen. Christus geht mit und das heißt, da habe ich notfalls einen direkt bei mir, der imstande ist, aus jedwedem Wasser mich aufzufischen und heil weiterzubringen. Christus geht mit und das gilt für die gesamte Wegstrecke unseres ganzen Lebens, solange diese Erde sich dreht. Christus geht mit und das gilt über die Grenzen unserer Wege hier hinaus, auch für seine ewige Herrlichkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.